das ist ja eigentlich auch, wenn wir jetzt wieder so aus dem, wie sagen wir mal, wir Bitcoin betrachten, nämlich ja eigentlich gar nicht als, sagen wir mal, als Anlageobjekt, als neue Assetklasse, sondern als ein neues Geld, in das man nicht investiert, sondern in dem man spart, ist es ja eigentlich auch von dieser Denke her viel einfacheres Produkt und viel, viel naheliegender zu dem, was man vielleicht dann doch auch schon kennt. Also es ist ja
Ja.
eigentlich mehr ein Sparbuch, ja, als wie gesagt, ich muss mich jetzt mit irgendwelchen Bilanzen auseinandersetzen oder mir irgendwo in diesem Produktdschungel irgendwie was raussuchen.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Nadine Wermke eingeladen. Sie ist Diplom-Wirtschaftsmathematikerin und Aktuarin mit langjähriger Erfahrung in der Versicherungsbranche und im Bereich Altersvorsorge. Seit 2019 beschäftigt sie sich auch mit Bitcoin und engagiert sich in Bitcoin-Meetups im Netzwerk Les Femmes Orange. Und sie ist Autorin des Einsteigerbuchs Bitcoin für alle, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Und ich bin über Nadine gestolpert, tatsächlich auch über das Netzwerk Les Femmes Orange, in dem ich ja auch immer mal wieder ein bisschen unterwegs bin. Und tatsächlich auch über dieses Buch, das ich dann auch als eines der wenigen Bitcoin-Bücher tatsächlich in einem Rutsch durchgelesen habe und auch gleich meinen Anfänger, meiner kleinen privaten Anfängergruppe empfohlen habe. Ich finde das wirklich super. Und ich will na mit Nadine heute natürlich sprechen über das Thema Altersvorsorge. Was erwartet uns in dem normalen Geldsystem aktuell? Wo sind da die großen Hürden, speziell für uns Frauen und Mütter auch natürlich? Aber auch generell für Familien, das ist ja hier der Schwerpunkt. Und dann kommen wir natürlich mal dahin, hoffentlich das zu beleuchten, was Bitcoin da für eine neue Perspektive drauf geben kann. Nadine, ich freue mich, dass du da bist und dass wir dieses so unfassbar wichtige und für viele irgendwie, glaube ich, auch echt unangenehme Thema heute hier mal ein bisschen beleuchten können.
Ja, hallo Susanne. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, genau. Also meine Eingangsfrage ist ja immer die gleiche. Erzähl doch erstmal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Mutter bist du nämlich auch. Und was machst du eigentlich so ganz genau?
Genau. Ja, ich bin Nadine, bin gerade 44 geworden. Bin Mama von zwei, ja, Teenager-Jungs, glücklich verheiratet, seit mittlerweile auch über 18 Jahren, kaum zu glauben.
Ja.
genau, ich komme ursprünglich, wie gesagt, aus der, wie du ja vorgestellt hast, aus der Altersvorsorge. Also hab mal Mathematik studiert, dann erst bei einer Versicherung gearbeitet. Sehr lange Zeit in einem IT-Unternehmen, das sich quasi mit Versicherungsprodukten beschäftigt, mit der Beratung zu Versorgungslücken und zu Versicherungsprodukten. Und arbeite jetzt allerdings seit einigen Jahren, also bin ich ja nochmal quasi gewechselt an die Universität und bin dort tätig im Wissens- und Technologietransfer, also quasi an der Schnittstelle zwischen Universität und Wirtschaft, wo es eben darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Anwendung zu bringen. Beispielsweise in Form von Startups oder Kooperationen mit Unternehmen.
Okay, erklär mal noch ein bisschen genauer. Das klingt irgendwie total spannender. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm.
Gut, es ist so ein bisschen meine Bitcoin-Welt und meine berufliche halte ich im Moment tatsächlich so ein bisschen getrennt, deswegen vielleicht.
Ja, okay.
Genau. Also es geht im Prinzip darum, wirklich aus verschiedenen, also ich arbeite an einer technischen Universität, das heißt, es entstehen dort viele neue, ja, Technologien, aber auch irgendwie Software, bei denen es eben darum geht, findet man irgendwie Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen, sodass es dort irgendwie zum Einsatz kommen kann, oder ja, gründen einzelne Wissenschaftler eben auch mit diesen Ideen, mit ihren Ergebnissen irgendwie halt ein Unternehmen aus. Und das
Okay, und
ist
du bist da quasi in der Technologieforschung oder bist du dann in der Verbindung quasi zwischen der Wissenschaft und der Anwendung, den Unternehmen dann tätig?
genau, ich bin da an der Schnittstelle sozusagen. Also ich leite das
Cool.
Transferreferat, in dem eben auch das Gründungsbüro angesiedelt ist und ein Patentinformationszentrum. Also Genau, bin da so an der Schnittstelle.
Cool. Ja, genau. Es ist super spannend. Guck mal, das müssen wir dann irgendwann nochmal, wenn du Lust hast, mal genauer besprechen. Klingt gerade sehr interessant. Genau. Also, aber wir wollen ja heute über die Vorsorgesituation in Familien sprechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, wie eben schon in der Anmoderation gesagt, vor dem sich ja viele so ein bisschen ängstigen vielleicht. Ich glaube, das ist heute tatsächlich in vielen Familien ein Sorgenthema auch. Und trotzdem wird das so viel auf die lange Bank geschoben und man, ne, will es halt nicht so richtig anschauen. Wie nimmst du das wahr? Wo stehen Familien und vor allem eben auch die Frauen und Mütter mit diesem Thema heute? Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, also vor allem, wenn ich es jetzt so in meinem Bekanntenkreis irgendwie beobachte, und das war für mich auch so der Ausgangspunkt, eben zu sagen, ich will mich da in dem Bereich auch engagieren und ich will irgendwie Leute, ja, da quasi den Spiegel vorhalten oder dazu animieren, sich eben um das Thema zu kümmern, nehme ich es so wahr, dass tatsächlich sehr wenig gemacht wird. Also aus der Mischung heraus von, ich habe sowieso irgendwie wenig irgendwie übrig oder kein Geld, um irgendwie was anzulegen oder vorzusorgen. Ich habe ja quasi so den normalen Standard, also meine fließen eh irgendwie Beiträge in die gesetzliche Rente oder so. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal noch irgendeine Versicherung, irgendein Produkt abgeschlossen und das wird schon reichen. Und dann fiel so ein da nicht hinschauen. Also und jetzt auch so, wie gesagt, im Bekanntenkreis oder was man zuhört, denke, einige von den Männern sind eher noch so, dass sie dann irgendwie sagen, okay, ich beschäftige mich mit Aktien oder mit ETFs oder so und mache da was, investiere in irgendeiner Art und Weise. Und bei den Frauen ist es häufiger bei eher dieses, es ist so ein Thema, ich müsste mich darum kümmern, aber ich habe keine Zeit und keinen Nerv und keine Energie, da auch noch hinzugucken. Und dann eben in der Partnerschaft eher so dieses, okay, ich weiß, ich glaube, wir haben auch irgendwie Aktien, aber da müsstest du mal Stefan fragen. oder um mein Alters, also um meine Vorsorge müsste ich mich eigentlich auch mal kümmern, aber, also es ist eigentlich, das sind immer so die Sätze, die man irgendwie hört und
Woran liegt das, dieses Aber? Was ist denn da so dein Eindruck? Kann dir gleich mal schildern, wie ich das wahrnehme, aber es würde mich mal interessieren, was ist denn da los, dass wir das so gerne den Männern überlassen und uns selber davor so drücken? Also ich rede jetzt von uns Frauen, wenn man das so pauschalisieren möchte.
Ja, ich glaube auch, es ist wirklich ein sich drücken und was da genau dahinter steckt, ist wirklich die große Frage. Also ich meine, gut, einerseits ist es wahrscheinlich für viele und das gilt für Männer wie für Frauen, dieses, was soll ich mich mit denen, ich habe momentan ein Leben oder Probleme, Dinge, um die ich mich kümmern muss, wo ich Energie investieren muss. Was soll ich mich um was kümmern, was irgendwie in 20, 30, 40 Jahren liegt? Also so ein bisschen dieses kurzfristigere Denken oder halt auch dieses ja Ausblenden ja von das ist ja alles noch weit hin und zumindest so wie gesagt was ich so bei meinen Freundinnen im Bekanntenkreis irgendwie viel sehe ist dieses alles andere hat eine höhere Priorität oder wird irgendwie vorne angestellt also da ist dann irgendwie erstmal Familie und da ist Job und da sind irgendwie irgendwelche sozialen Verpflichtungen. Also sogar, was weiß ich, dass jede Woche das Bad geputzt ist, ist wichtiger, als dass man sich mal irgendwie hinsetzt und sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt oder so. Also einfach dieses, es ist eh alles schon sehr viel. Und dann ist es irgendwie ein Thema, was einem nicht so liegt, was jetzt irgendwie nicht unbedingt Spaß macht, da dran zu gehen. Und dementsprechend wird es immer weiter hinten angestellt oder irgendwie ausgeblendet.
Ja, also ich nehme genau das Gleiche wahr, auch schon immer, auch wenn ich jetzt, ne, anfange über Bitcoin oder so zu sprechen, dann immer so, ah ja, es ist ja interessant, ich müsste auch mal, aber, ne? Und ich glaube auch, ne, also wenn ich jetzt aus meiner Happy Little Souls Weltbrille da drauf schaue, ist, glaube ich, wirklich auch so uralte Glaubenssätze, ne, sowas wie, das ist halt eher so das Thema des Mannes, der Versorger, der irgendwie, ne, das wirkt da, glaube ich, irgendwo noch rein und auch so dieses, das kann ich nicht. Also, ne, Mathe und Zahlen und sowas, ne, war nie meins. Sowas höre ich dann auch gerne. Und das habe ich auch immer geglaubt. Und also ich habe mich ehrlich gesagt, bevor ich mich jetzt mit Bitcoin beschäftigt habe, auch, ich muss das ganz offen zugeben, ne, auch davor gedrückt. Ich habe tatsächlich, so wie du eben gesagt hast, irgendwann mal so ein Produkt abgeschlossen, weil ich zufällig jemand begegnet bin, der da irgendwie sich damit beschäftigt hat. Und das scheint auch irgendwie ganz okay zu sein. Das läuft auch noch. Aber ansonsten habe ich das auch wirklich immer meinem Mann überlassen. So. Und es ist aber halt auch mir dann bewusst geworden, auch durch die Beschäftigung mit Bitcoin jetzt, dass das natürlich dann dieses, ne, Don't Trust Verify, was wir auch irgendwie in der Bitcoin-Community gerne diskutieren, das gilt halt auch dafür, ne, dass man selber die Kompetenz haben sollte. Wie fällt dir das denn jetzt so auf? Oder wenn du jetzt mit deinen Bekannten drüber sprichst, wie kriegst du die da irgendwie dazu, also jetzt noch gar nicht Bitcoin, sondern überhaupt mal das Thema Finanzen und Altersvorsorge anzuschauen? Hast du da irgendwie so einen Tipp, wie du das machst, oder nutzt es gar nichts?
Teils, teils. Also bei manchen schon. Sogar dann auch Richtung Bitcoin.
Sehr gut.
Ja, also ich glaube, oder jetzt auch gesagt, die, bei denen es irgendwo funktioniert, ich glaube, dieses Mut machen, es mal auszuprobieren. Also, dass man ja gar nicht all das durchdringen muss. Also weder bei Bitcoin noch wenn ich jetzt irgendwo auch jetzt mal, sagen wir mal, mit Aktien oder mit irgendwas, ETFs, mal, was machen möchte. Dieses Mut haben, es mal auszuprobieren, ja, und zu merken, naja, also ich muss auch nicht das riesen Mathe-Ass sein und sonst was alles und irgendwelche Bilanzen von Unternehmen lesen oder was auch immer. Das kann man machen, wenn man da Spaß dran hat, aber man kann sich auch irgendwie um Vorsorge kümmern, ohne da jetzt ein Riesen irgendwie Fass aufzumachen und sich einfach mal da dran zu trauen, weil, weiß nicht, wie es dir jetzt ging mit irgendwie deinen Erfahrungen mit Bitcoin und so, sagen wir mal, wenn man eine gewisse Zeit da rein investiert, sich irgendwie zu informieren oder von jemandem irgendwie auch entsprechende Infos oder Anleitungen bekommt, ist es im Endeffekt ja später nicht schwieriger, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei Amazon was kaufe. Also es kann mir keiner meiner Freundinnen erzählen, dass sie nicht dazu in der Lage wäre. Ja, also das ist so dieses, wo ich denke, so Leute, ihr habt, keine Ahnung, ihr seid Lehrerinnen, ihr habt irgendwie in Biochemie habilitiert, ihr werdet es ja wohl hinbekommen, was sonst zu kaufen.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so eine mentale Hürde, die da irgendwie genommen werden muss. Und ich persönlich höre auch ganz oft so, also wenn wir jetzt bei diesem Bitcoin-Thema sind, so dieses, ne, kannst du das mit mir zusammen machen? Ja, also ich brauche dich da, dass du da erstmal daneben sitzt. Das nutzt überhaupt nichts, weil, ne, du musst es dir selber erschließen. Das geht darum, dass du es auch lernst. So, ne? Also kann man dann trotzdem machen, aber das ist halt so der Punkt. Aber bevor wir da jetzt so nochmal einsteigen, ich fand das in deinem Buch, das ich ja wie gesagt da sehr verschlungen habe, weil es wirklich einfach zu lesen ist und einen guten Überblick über das ganze Thema gibt. Und eben besonders interessant fand ich dieses Kapitel über die Altersvorsorge. Und ich will da jetzt nicht zu trocken werden, aber was du da ja gut rausgearbeitet hast, ist dieses Thema Versorgungslücke, die sich da auftut. Magst du da mal so ein bisschen Überblick darüber geben, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer da so ein Gefühl dafür kriegen, oh, ich glaube, ich müsste wirklich, weil sonst habe ich irgendwann ein Problem.
Ja, sehr gerne. Also genau, das ist ja auch so, wie gesagt, der Bereich, aus dem ich ursprünglich komme und einfach was, was mich auch schon sehr, sehr lange dementsprechend begleitet, weil wenn man irgendwie Software konzipiert, die diese Versorgungslücken berechnet und du quasi jeden Tag solche Fälle siehst, dann ja, verankert sich das halt irgendwie ziemlich. Es ist einfach so, dass wir bei dem, wie jetzt in Deutschland unser Rentensystem aufgebaut ist, wir haben ja ein umlagefinanziertes Rentensystem. Das heißt, diejenigen, die arbeiten, rentenversichert sind, in die Rentenversicherung einzahlen, diese Beiträge werden sofort genutzt, um eben die Renten der aktuellen Rentner zu finanzieren. Also das Geld wird nicht angelegt, irgendwie und schon gar nicht pro Person, sondern es wird eben direkt verwendet, um die aktuellen Renten zu zahlen. Und derjenige, der den Beitrag zahlt, der rentenversichert ist, erhält im Gegenzug sozusagen eine Anwartschaft in Form von Entgeltpunkten, für die man später eine Rente, eben einen Rentenanspruch hat, wenn man selbst in den Ruhestand geht. Und also die Rente, die man mal erhält, berechnet sich eben daraus, dass man sagt, okay, die erworbenen Entgeltpunkte, die ich über mein Berufsleben hinweg gesammelt habe, für jedes Jahr, in dem ich irgendwie rentenversicherungspflichtig angestellt war, die werden multipliziert mit dem Rentenwert. Der wird jedes Jahr festgelegt. Der passt sich auch so in einer gewissen Weise der Entwicklung der Gehälter an. Also hängt dementsprechend, also unterliegt er, also geht er sozusagen mit der Inflation und mit Gehaltsentwicklungen auch mit, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil es da eben halt auch bremsende Faktoren gibt, die wiederum berücksichtigen, dass es halt immer mehr Rentner gibt und immer weniger Personen, die Beiträge einzahlen, einfach durch unseren demografischen Wandel. Genau, und dann wird das Ganze noch multipliziert mit zwei weiteren Faktoren, die aber, also einmal, welche Art von Rente, also Rentenartfaktor, welche Art von Rente haben wir da, eine Altersrente. Es gibt ja auch noch sowas wie Erwerbsminderungsrenten, wenn ich irgendwie da beeinträchtigt bin, oder eben, also Hinterbliebenenversorgung, Witwenrenten, die aber mal ausgenommen, kann man diesen Faktor außer Acht lassen. Und ein weiterer Faktor, so dieser Zugangsfaktor, sagt nochmal, gehe ich zu meinem regulären Renteneintritt in Rente oder gehe ich halt früher oder später, dann habe ich da nochmal quasi multipliziert mit einem Wert unter 1 oder halt über 1. Und aber halt im Kurzen ist es so dieses, ich sammle über mein Erwerbsleben hinweg diese Entgeltpunkte und die werden multipliziert mit diesem Rentenwert. Und dieser Rentenwert, der passt sich nicht im selben Maße an wie die Gehälter. Und die Entgeltpunkte ergeben sich immer, indem man, es gibt immer das Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres, also wirklich das durchschnittliche Entgelt aller Personen, die rentenversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und dementsprechend dieses Durchschnittsentgelt wächst eben mit Gehaltsentwicklungen und mit Inflation wächst das immer weiter an. Und mein eigenes Einkommen wird immer geteilt durch dieses Durchschnittsentgelt, um zu ermitteln, wie viele Entgeltpunkte ich erhalte. Also wenn ich sozusagen genauso viele verdiene wie dieses Durchschnittsentgelt, hätte ich immer einen Punkt. Und dann hätte ich sozusagen, wenn ich immer durchgängig beschäftigt bin, hätte ich zum Ruhestandsbeginn quasi so viele Entgeltpunkte, wie ich gearbeitet habe. Aber dafür muss ich mein Gehalt eben genauso entwickeln wie dieses Durchschnittsentgelt. Und dann habe ich durch die Rentenformel nach derzeitigem Stand 48% dessen, was ich vor Ruhestandsbeginn mal hatte an Rente, an gesetzlicher. Das heißt, ich habe sozusagen 52% Lücke und dementsprechend, also das gilt jetzt, wie gesagt, es ist halt immer dieses, also man kann nicht einfach sagen, 48% vom letzten Einkommen, weil es halt davon abhängt, wie gesagt, wie viel habe ich immer verdient. Aber wenn jetzt jemand einen Durchschnitt das immer so verdient hätte, hat er quasi noch 48% dessen, was er vorher hatte.
Aber das ist ein wichtiger Punkt. Das habe ich letztens sogar mitgekriegt, dass das nicht mal der Bundeskanzler irgendwie richtig zitiert hat, dass man nämlich irgendwie schön denkt, das ist sozusagen auf das letzte Gehalt irgendwie bezogen, aber es ist auf den Durchschnitt der gesamten Einzahlungszeit gerechnet, ne? Die 48%.
Und wie gesagt, immer nur also für diese Durchschnittsrente, für diesen Fall, weil ich habe ja, wie gesagt, individuell kommt es ja immer darauf an, wie viele Punkte ich pro Jahr erwerbe. Ja, ich kann maximal knapp zwei erwerben, weil mein eigenes Einkommen, was da angerechnet wird, ist gedeckelt durch die Beitragsbemessungsgrenze, also einfach durch eine Höchstgrenze. Und das geteilt durch das, und die entspricht immer ungefähr dem Zweifachen dieses Durchschnittsentgelts. Das heißt, ich kann maximal 2 Punkte pro Jahr erwerben, sozusagen als
Okay.
Spitzenverdiener. Und
Ja.
halt dann je nachdem, wie gesagt, wie mein eigenes Einkommen ist. Aber wenn ich in diesem
Klar.
Durchschnittsfall wäre, dann hätte ich 48%.
Ja. Ne, nur, aber dass man sich mal
Und
so ein bisschen, weil das ist jetzt Punkte hin und her und irgendwie so, also allein das ist ja schon mal so, ne, du erzählst es jetzt hier und das wird einfach mir zumindest völlig deutlich, es ist ein unfassbar komplexes und unübersichtliches System, wo man eben nicht irgendwie weiß mit 48 oder ne, ich bin jetzt 52, irgendwie so, wenn ich jetzt noch so und so weitermache, dann kriege ich am Ende das und das. Also man kann nicht mal mit echten Beträgen irgendwie rechnen, sondern ich erlebe das auch gerade in meinem Bekanntenkreis, die ersten fangen an zu planen, sind jetzt so Anfang 60 und überlegen sich, ja, wie lange muss ich denn noch, müssen dann zu irgendwelchen Beratungen gehen, um sich sagen zu lassen, wie wenig sie kriegen. Ich meine, das ist doch die Realität. Es ist so oder so, glaube ich, nicht, dass man dann sagt, ah ja, cool, alles klar, davon kann ich irgendwie, ne, entspannt dann in den Ruhestand gehen, sondern es ist egal, fast quasi, wie du irgendwie, weil ich meine, wer ist schon die ganze Zeit auf diesem Level, dass man irgendwie, ne, die oberste Grenze da erreicht? Also ich glaube, es ist wirklich sehr viel weniger. Hast du da einen Überblick darüber, was so die Durchschnittsrenten sind, die man so bekommt, wenn man jetzt, ich sag mal, ne, irgendwie so eine normale Mama-Karriere mit irgendwie am Anfang geht's gut los, dann ist man irgendwie in Elternzeit und irgendwann fängt man wieder Teilzeit an und ne, hat vielleicht einen ganz guten irgendwo Konzernjob. Was bleibt denn da am Ende irgendwie so ungefähr übrig dann? Also was kriegt man denn dann,
Ja, also
wenn es dann.
ich wollte sagen, auch ganz schwer zu sagen, weil, also sagen wir mal, die größte Schwierigkeit, die ja in diesem ganzen System steckt, also selbst was dir dann auch eine Rentenberatungsstelle ja nicht sagen kann, ist ja, wie wird der Rent, also erstmal, wie entwickelt sich das Durchschnittsentgelt? Weil, wie gesagt, dadurch ergibt sich ja das, wie viele Punkte bekomme ich? Weil, wie entwickelt
Sprich,
sich
das wäre
mein Gehalt im Vergleich zum Durchschnittsentgelt?
also mal ganz kurz,
Und
weil da habe ich gerade einen Gedanken dazu, wenn jetzt ganz viele hochbezahlte Industriejobs, was ja gerade passiert in Deutschland, wenn da ganz viele wegfallen und das nur noch in, sag ich mal, so einen Niedriglohnsektor geht, mehr Gastro und Dienstleistungen, was weiß ich was, dann würde sich auch dieses Durchschnittsgehalt nach unten entwickeln, kann man das so sagen?
vermutlich, ja. Und dann
Okay.
dementsprechend wäre dein eigenes Gehalt, wenn es gleich bleibt, sogar wieder besser gestellt als
Ah.
momentan, ja. Wobei, also
Ja,
das haben wir
okay.
jetzt gesehen, in den letzten Jahren ist das Durchschnittsentgelt wahnsinnig gestiegen. Und also ich muss jetzt noch, ich habe es nicht vorbereitet, aber irgendwie so in, ich glaube, in 5 Jahren um 10.000 Euro oder so. Und ich denke so, also mein Gehalt ist nicht so schnell gestiegen.
Okay.
Genau, also das ist einmal dieses, du kannst ja nicht auf lange Sicht so richtig sagen, wie entwickelt sich das Durchschnittsentgelt, und du kannst auf lange Sicht nicht sagen, wie entwickelt sich der Rentenwert, den sie ja jetzt durch diese, auch durch, immer mal wieder durch unterschiedliche Gesetzgebung ja versuchen einzufrieren oder wenigstens so eine Untergrenze irgendwie zu schaffen.
Das war jetzt gerade diese große
Genau, das
Diskussion
sind diese
da, ne?
Haltelinien, ja, um, damit es halt nicht durch die demografische Entwicklung immer noch weiter absinkt. Aber momentan, wie gesagt, ist es, also nach dem jetzigen Stand allein schon diese 48%, und da ist es ja eigentlich auch gerade egal, habe ich mal ganz, also habe ich 48% von einem sehr guten Gehalt oder von halt einem nicht so guten, ich meine, gut, irgendwo, ne, wo ist so mein Mindestding, was ich überhaupt sind, aber es ist egal für wen, immer eine riesengroße Lücke. Da fehlen immer Hunderte
Genau.
von Euro Monat pro Monat, ja.
Also im Prinzip können wir die letzten 10 Minuten rausschneiden, sagen, es ist auf jeden Fall zu wenig. Nein, ich finde
Ja.
das wichtig, weil ich habe mich ehrlich gesagt, kann ich an der Stelle auch mal reinwerfen, nie mit diesem Rentensystem beschäftigt, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass ich schon quasi nichts mehr daraus erhalte und nichts jetzt im Sinne von auf jeden Fall nicht genug. Und das habe ich immer irgendwie schon mir gar nicht, deswegen, ich habe da echt keine Ahnung davon, bin immer ganz verblüfft, wenn jetzt mir so Leute sagen, ja, nee, aber ich gehe jetzt gerade mal zur Rentenberatung und lass mich da, denke ich immer so, okay, sowas gibt's. Also deswegen war das für mich jetzt mal ganz interessant und ich glaube, dass tatsächlich viele sich nicht dessen bewusst sind, was du gerade jetzt erzählt hast, ne? Wie komplex das ist und von welchen Faktoren das abhängig ist. Und irgendwie denken, naja, ich krieg dann halt von meinem letzten Gehalt irgendwie so, ne, irgendwie so die Hälfte oder so.
Ja,
Nicht mal das, ja.
genau,
Also
einmal das.
crazy,
Und
ja.
dann ist es eben halt auch tatsächlich so, also ist auch leider nicht gerade die Zahlen parat, aber gab es jetzt auch zuletzt halt wieder Untersuchungen oder Befragungen. Es ist halt auch ein riesengroßer Anteil an Personen in Deutschland, die tatsächlich nur die gesetzliche Rente zur Verfügung haben, eben als Vorsorge und eben nichts weiter daneben. Und das heißt, wenn das dann die einzigen Einkünfte sind, die man hat, und dann, ich mich jetzt auch gerade nochmal mit jemandem unterhalten, der auch gesagt hat, ja, Moment, früher war es wenigstens größtenteils so, du hast dir während deiner Erwerbsphase irgendwie Eigentum zugelegt, zum Beispiel in Form eines Hauses. Klar, du hast später immer noch Unterhaltskosten, Nebenkosten für das Haus oder irgendwelche Reparaturen oder so, aber du hast halt nicht mehr unbedingt genau dasselbe zu zahlen wie jetzt während deiner Erwerbsphase und du hast dann irgendwie Eigentum. Mittlerweile, wenn ja jetzt auch Eigentum immer unerschwinglicher wird und viele eben halt auch in Mietverhältnissen bleiben und dass da ja auch so ein nicht vorhersehbare Entwicklungen sind, wie entwickeln sich die Mieten, habe ich ja auch in meiner Rentenphase gar nicht mehr unbedingt einen viel geringeren Bedarf als in meiner Erwerbsphase.
Ja,
Und
stimmt.
dementsprechend sind die Lücken halt wirklich einfach riesig oder werden immer größer. Ja.
Und ich habe eben auch den Eindruck, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, weil das soll ja hier besonders Familien ansprechen, dass eben speziell Familien da gerade sehr unter Druck geraten und eben auch immer noch speziell die Mütter, oder?
Ja, ich meine, das sieht man ja auch, dass ja auch durch ja, Betreuungsverhältnisse und so weiter, wir gerade in Deutschland ja einen riesengroßen Anteil an in Teilzeit tätigen Müttern haben. Und dementsprechend, wenn man in Teilzeit arbeitet und eben halt auch nur ein anteiliges Gehalt hat, dann sind natürlich, also dann sammelt man halt noch viel weniger Entgeltpunkte an. Ja, dementsprechend ist dann die Lücke zum letzten Gehalt, wenn ich sozusagen vielleicht nach der Kindererziehung oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder irgendwie in Vollzeit irgendwo arbeite, ist dann der Unterschied natürlich noch viel krasser, weil man einfach nicht die entsprechenden Punkte angesammelt hat während seines Erwerbslebens oder vielleicht auch längere Zeit irgendwie zu Hause war oder so. Ich meine, man bekommt zwar pro Kind irgendwie für 3 Jahre in der Erziehungszeit irgendwie einen Punkt. Aber häufig ist es ja so, dass wir Mütter dann ja auch ja über die 3 Jahre hinaus halt, also nach den 3 Jahren immer noch nicht jetzt irgendwie wieder komplett voll
Vollzeit, ja.
erwerbstätig sind oder auch die entsprechende, sagen wir mal, Karriere machen mit den entsprechenden Gehaltsentwicklungen, ja.
Genau, ne? Also kommt da dazu. Und es ist ja auch sowieso, finde ich, ein Drama, dass du sozusagen, damit du dann im Alter überhaupt über die Runden kommst, eigentlich dein, ne, Muttersein vernachlässigen musst, weil du eigentlich längst dann wieder Vollzeit arbeiten musst, damit du überhaupt dann irgendwann eine Chance auf eine Rente hast. So, weißt du, was ich meine? Na, also das ist ja so eine völlig an der Struktur Familie vorbeigehendes System, weil das einfach dieses Muttersein also nicht mehr möglich macht. Entspannt Mutter zu sein geht nicht mehr, weil du musst für deine Altersvorsorge sorgen durch Arbeit. So nehme ich das jetzt ziemlich viel wahr.
Ja, wobei ich glaube, also da nehme ich mehr wahr, dieses, ich muss für meinen Lebensunterhalt oder auch für Lebensunterhalt der Familie erstmal sorgen durch Erwerbstätigkeit, dadurch, dass beide arbeiten. Und
Ja, da sind wir
da
inzwischen.
denkt man, glaube ich, dann tatsächlich sogar noch, also da wäre ich sogar so weit zu den Zügen, dann in dem Schritt noch gar nicht dazu dran denken, was macht das dann auch noch mit meiner Altersvorsorge? Aber klar, also wie gesagt, gerade durch dieses lange Teilzeitbeschäftigungen oder Unterbrechungen oder eben niedrigwertigere, sagen wir mal, Jobs, weil das die sind dann, die sich vielleicht dann besser mit der Familie irgendwie vereinbaren lassen, sorgen natürlich für umso größere Lücken später.
Okay, also wir haben jetzt rausgearbeitet, glaube ich, es ist ein Riesenproblem. Es ist sehr undurchsichtig. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was auf einen zukommt. Für Familien wird es noch viel dramatischer in der nächsten Zeit, weil sie sich, ne, umso mehr gerade noch um den Alltag kümmern müssen, bevor sie überhaupt anfangen können, was zurückzulegen. Bevor wir jetzt zum Bitcoin-Thema kommen. Was wäre denn jetzt, wenn irgendwie jemand zuhört und sagt, ja, nee, aber Bitcoin kann, wenn überhaupt, nur ein Teil sein, irgendwie, was sind denn jetzt dann so für Möglichkeiten da, diese spätere aufkommende Versorgungslücke zu schließen? Also was für Produkte gibt es denn da, wo du sagen würdest, ja, wenn man jetzt, ne, sich Bitcoin noch nicht irgendwie so traut, was wäre denn dann so der klassischere Weg, den du noch empfehlen könntest? Oder gibt es das gar nicht mehr?
Das ist eigentlich total ja, böse, dass ich sozusagen für das, dass ich so lange in der Versicherungsbranche gearbeitet habe, davon, dass ich sogar eher abraten würde. Einfach dem geschuldet, also ich glaube nicht dran, so nach dem Motto, Versicherungsbranche sind die, die alle irgendwie um den Tisch ziehen wollen oder so, wie es häufig heißt, aber einfach dieses, die Produkte sind spätestens seit der Finanzkrise halt häufig einfach nicht mehr rentabel. Also die müssen auch irgendwie ihre Kosten decken und so weiter, können selbst ja nur irgendwie sehr begrenzt, also sind auch einfach eingeschränkt in ihrer Kapitalanlage und in dem, was daraus erwirtschaftet wird, was man dementsprechend auch überhaupt an die Versicherungsnehmer weitergeben kann, sodass die Produkte halt ja schon eigentlich ein reines, aber wenn dann Geld Verwahrungsinstrument sind für jemanden, der sagt, ich will gar kein Risiko. Und dann weiß ich aber sicher, was ich irgendwie bekomme. Also sagen wir mal, der Vorteil tatsächlich einer Versicherung ist eben dieses Lebenslange. Also wenn ich eine Rentenversicherung mache, ist es eben einfach so, ich weiß, dass was, und im Gegensatz zu dem, wie wir es jetzt eben halt hatten mit der gesetzlichen, ich bekomme einen bestimmten Betrag genannt und den bekomme ich garantiert, dass ich den lebenslang erhalte, egal ob ich 70 werde oder ob ich 120 werde. Es ist halt
Aber
sehr auf
rein theoretisch.
Sicherheit, ja.
Ja, aber
Und
rein, wir haben ja im Vorgespräch eben schon gesagt, ne, Sicherheit ist auch eine Illusion. Also wie sicher garantiert ist das denn wirklich aus deiner Einschätzung nach? Also besteht da nicht das Risiko, was weiß ich, dass das dann doch auch irgendwie ausartet und die Versicherung pleite geht und dann nicht mehr zahlen kann oder irgendwie sowas? Oder ist das super, super unwahrscheinlich?
also kann natürlich sein. Es gab auch schon tatsächlich einmalig den Fall, dass eine Versicherung pleite gegangen ist. Dafür gibt es allerdings mittlerweile auch, also dafür gibt es sozusagen Absicherungsinstrumente, also so ähnlich wie man das sozusagen mit der Einlagensicherung bei den Banken hat. So zahlen die Versicherungen eben an quasi an Verein, der sozusagen, Institution, die quasi im Hintergrund dann auch irgendwie das absichert, diese Rentenleistungen, dann halt nicht mehr im vollen Umfang, sondern irgendwie zu 90% oder so. Aber klar, es ist im Prinzip, es ist so ähnlich wie jetzt Einlagensicherung bei den Banken. Wenn sehr, sehr viele Banken aus welchem Grund auch immer auf einmal umkippen, dann ist die staatliche Einlagensicherung halt auch nichts mehr wert. Und so könnte es da natürlich auch sein. Aber also das sind halt einfach diese Dinge, jetzt wahrscheinlich, also nicht einfach nur dadurch, dass Leute älter werden, weil diese Risiken sind ja eingepreist. Genau, also man hat ja entsprechend halt in den Kalkulationen der Tarife, deswegen sind sie halt, sagen wir mal, für den Einzelnen so betrachtet erstmal irgendwo unrentabel, weil die Versicherung natürlich im Hintergrund hat, wie können wir unser Geld anlegen? Wie sind unsere Einnahmen aus der Kapitalanlage? Und welches Risiko sichern wir da eigentlich ab im Kollektiv? Und da stehen halt entsprechend auch ja, dieses Langlebigkeitsrisiko, also entsprechende Sterbetafeln ja irgendwie dahinter, die ja auch davon ausgehen, dass die Leute immer älter werden. Genau, also man hätte halt diese Absicherung, ich bekomme ein Leben lang sozusagen einen bestimmten Betrag X. Ich persönlich würde da am ehesten, wenn sich jemand sozusagen auch an Bitcoin noch nicht rantraut, dann Richtung irgendwo ETFs empfehlen. Also dass man mit solchen Dingen anfängt, also tatsächlich halt irgendwo eine ja, selbstverantwortete, also selbstverantwortete Investitionen sozusagen betreibt, also keine irgendwo ja, gemanagten Fonds oder so, wo ich auch viele letztendlich die Produkte, also Produkte und irgendwie halt das Ganze drumherum von irgendwelchen Fondsmanagern bezahle, sondern dass man halt dann sich mit solchen Dingen auseinandersetzt und wirklich erstmal solche ja, Basis-ETFs oder so irgendwie ein, zwei irgendwie sich raussucht und in der Form irgendwie anfängt, sich ein bisschen was zusammen, zusammenzusparen.
Kannst du es für alle, die jetzt das noch nicht so genau wissen, mit ein, zwei Sätzen erklären, was ein ETF ist?
Ich habe gerade mit dem Exchange Traded Fund. Also es das heißt ein Fonds, der einen bestimmten Index abbildet. Also sowas wie man hat beispielsweise den hätte jetzt irgendwie den DAX. Im DAX sind einfach bestimmte Werte drin, bestimmte Aktienwerte. Und ein ETF würde jetzt hergehen und würde einfach in einer gewissen Gewichtung genau diese Aktien sozusagen einkaufen. Und dann kann man einzelne Anteile dieses Fonds eben erwerben und partizipiert dann sozusagen genau von dieser Entwicklung des DAXes, also der Unternehmen, die alle im DAX sind. Und so gibt es das eben für alle möglichen Indizes. Und es gibt halt sowas wie den MSCI World, der eben, ja, sagen wir mal, weltumfassend viele verschiedene, also sehr diversifizierte Unternehmen irgendwie beinhaltet. Und so dass man halt irgendwie da eine ja, große Diversifizierung hat, einen gewissen, sagen wir mal, Risikoausgleich und halt auch schon mit kleinen Beträgen investieren kann, dann sozusagen an dieser ganzen Breite an Unternehmen irgendwie partizipiert an deren Entwicklung. Und die ETFs, da ist es halt einfach so, dass die meistens sehr, sehr geringe Kosten damit verbunden sind, weil eben da nicht irgendwie ein aktives Management dahinter steht, das sagt, ich habe die und die Theorie, wenn ich das da reinkaufe und wenn ich das da wieder raus und so, sondern dass die halt sozusagen, also man nennt das auch passives Investieren, dass die halt nicht aktiv sich da jemand irgendwie besteuert werden, sondern eben genau einen gewissen Index nachbilden und dann davon einen Anteil irgendwie halt erwirbt.
Sehr gut. Also, ne, wer sich dafür mehr interessiert oder sich damit nochmal beschäftigen möchte, ich habe für Happy Little Souls auch mal ein Interview aufgenommen, tatsächlich mit Madame Moneypenny, die sich darauf ja spezialisiert hat. Ich bin inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr so ein großer Fan von ihr. Wer die Folge mit ihr hört und dann am Schluss den Schluss hört, dann der weiß man, warum ich nicht mehr so ein Fan von ihr bin. Aber diesen ganzen Ansatz erklärt sie da sehr gut und warum das tatsächlich auch ein Ansatz sein kann für eine Vorsorge. Genau, das kann man sich da noch mal ausführlicher anhören. Wir wollen ja aber jetzt lieber zu dem Thema überleiten, das uns beide sehr beschäftigt, nämlich Bitcoin. Magst du mal erzählen, wie du jetzt auch mit dieser Vergangenheit und diesem ganzen Thema, was wir jetzt irgendwie besprochen haben, schon zu Bitcoin gekommen bist? Wie ist dir das begegnet?
Ja, also mir kam Bitcoin 2019 unter, eigentlich auch so als eine Anlagemöglichkeit. Damals tatsächlich angestoßen durch meinen Mann, der eben einen Bekannten hatte, der sehr viel schon in dem Bereich irgendwie gemacht hat, also sich mit Bitcoin beschäftigt hat, aber auch mit anderen Kryptowährungen. Und mein Mann eben meinte so von wegen, lass dir das von dem doch mal erklären und zeigen und so. Und dann könnten wir ja auch da mal was investieren. Einfach halt so zur weiteren Vorsorge, ne? So zur Diversifikation sozusagen. Und dann habe ich im Urlaub, im Sommerurlaub, halt angefangen, wirklich so erstes kleines Büchlein dazu zu lesen, mir irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen, mir zusammen zu googeln und zu suchen oder dann halt auch durch den Bekannten, wo kaufe ich das überhaupt? Ah, okay, wenn ich das da kaufe, dann sollte ich das am besten irgendwie selbst verwahren. Wie geht das denn? Und habe mich da so durchgewurschtelt. Und war dann aber auch ziemlich schnell halt einfach sehr begeistert davon und habe irgendwie halt auch festgestellt, okay, also einmal finde ich die Technologie dahinter total spannend. Dann habe ich mich quasi sehr, sehr lange so mit der Thematik beschäftigt. Das hat auch so ein bisschen da reingespielt, dass ich so kurz vorher halt den Job gewechselt hatte und eben gerade jetzt auch da im Technologietransfer und so es viel um so Themen ging wie Industrie 4.0, Internet of Things, wie können Maschinen vielleicht mit Blockchain also interagieren und dann sich gegenseitig bezahlen und solche Sachen. Und ich dann dementsprechend auch diese ganze Technologie und das ganze Drumherum irgendwie auch total spannend fand und da wirklich so in dieses ja, sogenannte Rabbit Hole gefallen bin, mich dann irgendwie, ja, das so zu meinem größten Hobby zu machen, um mich dann einfach im Prinzip täglich damit zu beschäftigen.
Weißt du noch, welches Büchlein das war, das du als allererstes gelesen hast? Das frage ich immer ganz gerne mal.
Darf man eigentlich keinem sagen, zumindest keine Bitcoiner. Das war
Okay.
tatsächlich dieses, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel eigentlich ist, dieses Kryptowährungen-Buch von, ich verdränge den Namen, von dem Hobbs.
Ach, okay.
Genau. Aber
Komm.
es war ganz gut erklärt letztendlich, wie sozusagen Bitcoin funktioniert und auch so ein bisschen diesen Unterschied Bitcoin zu zum Beispiel Ethereum oder so im Sinne von diesem ist halt also eine begrenzte Anzahl, hat quasi nicht diese deflationierenden Effekte, ja, inflationierenden Effekte. Genau.
Gut, dann empfehlen wir das jetzt hier nicht weiter. Warum? Für alle, die das jetzt nicht wissen, denn dann suchen wir jetzt den, ich habe ihn auch gerade nicht im Kopf, den Namen, aber tatsächlich handelt es sich um jemanden, der mit, sagen wir, nicht ganz sauberen Geschäftsmodellen sich dann einen nicht ganz rühmlichen Namen gemacht hat in der Branche. Und insofern, ich glaube auch, dass der am Anfang eigentlich da ganz gut aufgestellt war. Julian heißt er,
Ja.
glaube ich, ne? Genau, also haben wir es jetzt doch genannt, Julian Horst, genau.
Ach, genau, ja.
Ich glaube auch, dass der eigentlich einen guten Ansatz hatte, aber irgendwo ist er halt dann falsch abgebogen. Deswegen ja, gibt es inzwischen wahrscheinlich bessere Quellen. Hier Fab in dem ersten Interview, das ich geführt habe von dem Verlag Apricot Media, da hat er ja einige Einstiegsbücher empfohlen. Dann schaut lieber die Folge auch nochmal an. Das ist die sechste Folge gewesen. Genau. Ja, spannend, aber dass er trotzdem ja dann dazu geführt hat, dass du dich da so tiefer reingekniet hast. An welchem Punkt ist dir denn klar geworden, so ja, das wäre auch wahrscheinlich genau ein Thema, was mein Thema, nämlich die Altersvorsorge, neu, also wo man dazu kommt, das Ganze neu zu denken? Also ist das überhaupt so und wie bist du dann dahin gekommen?
So ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Also letztendlich zu den ersten Vortrag auch zu dieser ganzen Thematik, ja, mit den Versorgungslücken und so weiter, habe ich damals irgendwie auf der zweiten DFAM Orange-Konferenz gehalten. Wie gesagt, also es war für mich halt ziemlich schnell so dieses, es ist eine gute Möglichkeit, sich eine Vorsorge aufzubauen. Es ist dann halt auch so ein bisschen dieses, wie gesagt, wie wir ganz vorhin erzählt haben, so von wegen im Freundeskreis irgendwo zu sehen, gerade jetzt so für Frauen, kümmert euch doch überhaupt mal um was und dann ist das vielleicht sogar, auch wenn es jetzt irgendwie von außen betrachtet, oft als so, es ist was für Nerds, es ist risikobehaftet, es ist wie auch immer. Dargestellt wird, ist es vielleicht sogar der einfachste Einstieg oder ein einfacher Einstieg in.
Und genau das kannst du jetzt mal erklären. Warum ist das eigentlich nicht so kompliziert, wie es oft dargestellt wird?
Ich Ja gut, sagen wir mal, wenn es jetzt wirklich darum geht, dieses mit was soll ich denn vorsorgen? Ich meine, wir haben jetzt vorhin ganz lange über die ETFs und Versicherungen und überhaupt, in was kennzeichnen die sich und woher bekomme ich die und so jetzt irgendwie schon geredet. Ich muss mich halt durch diesen ganzen Dschungel wühlen. Hab häufig eben halt auch das, dass, sagen wir mal, ganz viele Intermediäre noch dazwischen stehen, die irgendwie ein Eigeninteresse haben. Also bei dem aktiv gemanagten Fonds, bei der Versicherung. Ich habe halt ganz viele, die irgendwo einen Vorteil davon haben, wenn ich das da abschließe, sodass ich auch häufig nicht wirklich irgendwie eine neutrale Beratung habe. Also
Ganz
es
wichtiger
ist
Punkt.
viel, viel schwieriger, irgendwie selbst in diesem Dschungel, sagen wir mal, den Durchblick zu kriegen, um irgendwie zu starten. Und da hatten wir es vorhin ja auch davon. Genau das ist halt auch einfach. Dafür fehlt oft die Priorität und die Zeit, und ich will nicht irgendwie nebenher noch ein halbes Finanzstudium machen müssen. Und bei Bitcoin ist es halt wirklich so dieses, klar, ich kann es auch irgendwie auf einer Börse kaufen und könnte es dort liegen lassen und die Verantwortung doch wieder halb abgeben und es ist dann nur so halbes Bitcoin. Aber sagen wir mal, wenn ich mich richtig darauf einlasse, dann ist es halt hier wirklich was. Es liegt ganz allein bei mir und in meiner Verantwortung. Und ich brauche aber halt auch nicht jemand anderem irgendwie da zu vertrauen oder ja, mich quasi mir jetzt ein Bild zu verschaffen über bestimmte Produkte, sondern es gibt halt einfach das eine und für das bin ich selbst verantwortlich.
Das ist ein total spannender Punkt. Das sehe ich immer wieder, dass man dann doch immer noch mal so wieder auf Gedanken trifft, die ich jetzt persönlich mir zum Beispiel noch nicht gemacht hatte. Aber das finde ich ganz richtig zu sagen, ne? Wenn ich mir irgendein anderes Produkt anschaue, ist immer irgendjemand, der mich berät. Und selbst wenn ich zu einem neutralen Honorarberater gehe, was ich damals mal mit meiner Mama gemacht habe, als es da irgendwie darum ging, Geld anzulegen, hat man dann am Ende doch das Gefühl, dass der wahrscheinlich irgendwie auch trotzdem nach irgendwelchen eigenen, ne, sozusagen, wie sagt man denn, nach eigenen Vorteilen heraus irgendwie berät. Das heißt, es ist nie neutral. Und da Bitcoin eben, ne, dezentral ist, da das keine Zentrale hat, die sagt, ich verdiene daran irgendwie, wenn jemand bei mir das Produkt abschließt, sondern es ist einfach da, es ist einfach Code, es läuft einfach und ich kann daran teilhaben, ist das, finde ich, wirklich auch ein spannendes Argument. Und man hat eben auch, wie du gerade gesagt hast, ich will nur einfach nochmal rausarbeiten, auch nicht dieses, ich muss mich mit, ne, MSCI World ETFs gibt, glaube ich, inzwischen irgendwie, ich weiß nicht, wie viele davon. Auch das brauche ich gar nicht, sondern ich kann einfach sagen, Bitcoin und fertig aus. Also das macht es tatsächlich, wenn man sich mal damit beschäftigt hat und das verstanden hat, macht es das tatsächlich so viel einfacher, ne?
Und es ist ja eigentlich auch, wenn wir jetzt wieder so aus dem, wie sagen wir mal, wir Bitcoiner Bitcoin betrachten, nämlich ja eigentlich gar nicht als, sagen wir mal, als Anlageobjekt, als neue Assetklasse, sondern als ein neues Geld, in das man nicht investiert, sondern in dem man spart, ist es ja eigentlich auch von dieser Denke her ein Kopf. Viel, viel einfacheres Produkt und viel, viel naheliegender zu dem, was man vielleicht dann doch auch schon kennt. Also es ist ja eigentlich mehr ein Sparbuch, ja, als, wie gesagt, ich muss mich jetzt mit irgendwelchen Bilanzen auseinandersetzen oder mir irgendwo in diesem Produktdschungel irgendwie was raussuchen.
Das finde ich auch einen guten Vergleich mit dem Sparbuch. Das habe ich jetzt gerade in einer Folge auch schon mal irgendwie so angesprochen, ne? Das ist ja früher auch noch irgendwie, habe ich ja erzählt, ne? In meiner Kindheit ist man irgendwie zur Sparkasse gegangen, hat sich bei uns hieß das Mäusekonto irgendwie eröffnet und dann da ein bisschen Taschengeld eingezahlt, ein bisschen Zinsen drauf bekommen und irgendwie gedacht, naja, davon kann ich mir später dann den Führerschein mal vielleicht finanzieren. Und das gibt's ja aber gar nicht mehr, oder? Also so diese ganzen Sparbücher sind halt durch die Inflation und das Fiat-Geld irgendwie total aus der Mode gekommen, weil man ja irgendwie inzwischen schon, also die meisten wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben, naja, das tut irgendwie nicht so viel für mich, ne? Und Bitcoin ermöglicht uns eben wirklich einfach wieder Geld zu sparen quasi, ne? Ja. Ist das sozusagen, das finde ich auch einen guten Punkt, ne? Zu sagen, wir kennen das viel mehr als jetzt, was ist ein ETF und ein Indizes und ne, wie Index und wie muss ich das verstehen und oder diese gemanagten Fonds oder Versicherungen, die immer super komplex und 30 Seiten Kleingedrucktes beinhalten. Und insofern ist, wenn man sich anfängt mit Bitcoin zu beschäftigen und ne, wirklich gewillt ist, das zu verstehen, ist das tatsächlich eine Sache, die muss man einmal machen und dann hat man es verstanden und es ändert sich ja auch nicht mehr, ne?
Ja, also gut, man muss vielleicht, da merke ich, da kriege ich mittlerweile, also da, jetzt im Buch oder auch in meinen Vorträgen habe ich das häufig so dargestellt, so nach dem Motto, kümmert euch um eure Altersvorsorge, das könnt ihr super gut mit Bitcoin machen. Im Prinzip schließt einen Sparplan ab und dann habt ihr Ruhe, so auf die Art. Da müsst ihr euch nicht mit viel beschäftigen. Mittlerweile bin ich öfter mal so drüber gestolpert, naja, man muss es schon trotzdem auch irgendwie verstanden haben und am Ball bleiben, zumindest so sagen wir mal auch an dem ändert sich regulatorisch was, ändert sich vielleicht auch technisch was, also keine Ahnung, ist es auf meiner Wallet, auf der ich es habe, auch tatsächlich irgendwie sicher oder also man muss, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht ganz so dieses einmal eingerichtet und dann komplett vergessen und in 30 Jahren kann ich davon in Rente gehen. In einer gewissen Weise muss man wohl schon am Ball bleiben, damit man auch sicher in 30 Jahren irgendwie davon was hat. Ja.
Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Da hast du völlig recht. Und da hatten wir ja auch, als wir, ne, unseren ersten Austausch hatten, hast du das ja auch schon irgendwie reingeworfen und finde ich super, super wichtig. Allerdings ist es ja so, wenn man jetzt mal irgendwie, ne, die Entwicklung des Fiat-Geldes, also des normalen Geldsystems, wenn man jetzt mal an Sparbücher oder sowas denkt, wo man eben vor 30 Jahren auch noch gedacht hat, okay, ich richte mir einen Sparplan ein und lasse es da liegen. Ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, dann ist das halt heute auch irgendwie keine gute Idee. Das heißt, irgendwie generell die Beschäftigung mit der Vorsorge in diesen dynamischen Zeiten, die sich ununterbrochen irgendwie verändern, beinhaltet automatisch, dass man sich irgendwie damit beschäftigen muss. Egal in welchem Produkt du entscheidest, irgendwie, ne, da was zu tun, um diese Vorsorgelücke zu schließen. So, also so sehe ich es ein bisschen. Und dann ist Bitcoin wenigstens ein Thema, mit dem man irgendwie, ne, wo man weiß, okay, was du gerade gesagt hast, Wallet-Sicherheit muss ich mir mal vielleicht anschauen und irgendwie so. Also so, es gibt so drei, vier Punkte, an denen man ne, irgendwie so seine Aufmerksamkeit haben sollte. Aber es ist nicht dann ein grundsätzlich neues Produkt mit neuen kleingedruckten irgendwie Veränderungen und neuen Preisen. Also Preise ändern sich natürlich auch, aber ja. Nee, aber da hast du natürlich recht. Warum glaubst du, ist das jetzt so speziell für Familien und eben auch die Mütter tatsächlich irgendwie, also wie sind denn da so deine Voraussagen, wie sich das entwickelt und warum ist das gerade eben für Familien und Mütter irgendwie ein guter Einstieg in das Thema Vorsorge?
Ja gut, das war vorhin, was ich ja schon mal gesagt hatte, dieses, ich kann mir halt, ich habe eine gewisse, sagen wir mal, Abkürzung. Ich kann mir halt einfach dieses halbe Finanzstudium irgendwie sparen, um mich durch diesen ganzen Dschungel irgendwie zu wühlen. Einen tollen Nebeneffekt, den das Ganze hat, aber ich meine, das ist jetzt nicht nur unbedingt für Mütter und das ist, glaube ich, mehr auch ein welcher Menschentyp bin ich irgendwie? Es bringt halt häufig auch noch so solche Nebeneffekte durch diese Selbstverwahrung, durch diese Eigenverantwortung, die, sagen wir mal, mit Bitcoin zusammenhängt. Und auch, ich glaube, das erleben wir sozusagen in dieser Community ja auch, oder egal mit wem man sich unterhält, der irgendwie sich tiefer gehend mit Bitcoin beschäftigt, dass wenn man sozusagen erstmal da eingestiegen ist in dieses Rabbit Hole sozusagen, man halt auch plötzlich ganz, also ganz, ganz viele andere Dinge im Leben halt irgendwie auch vielleicht mit, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet oder irgendwie anfängt zu hinterfragen. Also von daher, ich glaube, für Familie, also allgemein für jeden und dann halt auch für Familien bringt es halt ein bisschen ein gutes Stück weit, ja, also so eine, Souveränität, also Eigenverantwortung und Souveränität eben mit sich.
Kannst du mal so deiner eigenen Erfahrung erzählen? Also das ist ja mit genau meine Mission, weil ich finde, ne, dass da so ein tolles, ich nenne es auch Wertesystem an Bitcoin hängt, mit dem man sich automatisch beschäftigt, wenn man sich anfängt, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Aber was waren da so für dich vielleicht solche Punkte, wo du sagst, hey, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht und bin jetzt erst dazu gekommen und es ist total wertvoll, dass ich mir das mal angeschaut habe?
Das ist so viel Verschiedenes. Also gut, einmal dieses Hinterfragen, was ist Geld überhaupt? Ja. Dann auch so ein bisschen dieses, also wie funktioniert unser Geld überhaupt? Wie funktioniert unser Finanzsystem? Warum wissen wir das eigentlich nicht? Warum lernen wir das nicht? Warum lernt man das nicht in der Schule? Ist es verpa also wird es, finde ich, für wichtig erachtet? Oder wird es uns vielleicht sogar extra vorenthalten? Also das sind so ganz viele verschiedene sozusagen solcher Denkanstöße. Dann auch die Faszination, sagen wir mal, Bitcoin ist das erste System, das, also quasi ein Geldsystem, das auch wenn jeder, der sozusagen in einem eigenen Interesse handelt, profitieren alle anderen davon. Also dieses, es ist das erste Mal, dass man irgendwie sich mit so einem System sozusagen nicht gegenseitig ausspielt. Ja? Alex Gladstein hat das irgendwie in einem Vortrag mal gesagt, so nach dem Motto, kein Staat der Welt, keine Organisation der Welt ist menschenfreundlich genug, und so, sagen wir mal, selbstlos genug in irgendwelche Staaten in Afrika zu retten oder irgendwie den Hunger auf der Welt abzuschaffen oder so. Und Bitcoin ist zum ersten Mal so ein System, wenn man muss nicht sozusagen, also das nicht aus Nächstenliebe handeln muss und trotzdem diese Effekte hat. Also wenn jeder sozusagen eigensüchtig arbeitet, ist es trotzdem zum Wohle aller anderen. Und ja, da auch so dieser Gedanke, dass wir sonst kein so ein System haben, dass egal bei was immer dieses, das dahinter steckt, die Menschen machen das eben, weil sie in irgendeiner Weise davon von etwas profitieren, ja, auch bei scheinbar, ja, humanitären Projekten oder so.
Das ist ein wunderschöner Punkt. Vielen Dank, dass du den hier bringst. Wenn du den jetzt einer Anfängerin, sagen wir mal, oder einem Anfänger erklären solltest, was du gerade gesagt hast, ne? Dass das eben ein System ist, das nicht irgendwie sich selbst bereichert, sondern einfach da ist und die Menschheit unterstützt. So habe ich es, ne? Glaube ich, kann man das zusammenfassen. Oder sag's gerne mal mit deinen Worten. Woran liegt das? Was ist in diesem System, dass das der Effekt daraus ist?
Ja gut, im Prinzip durch dieses dezentrale System. Also durch dieses, egal ob ich jetzt als Miner tätig bin und die Blockchain sozusagen damit absichere und daraus aber ja auch selbst Bitcoin schürfe, also quasi ich mache das, um irgendwie einen Gewinn zu haben, aber ich sichere damit das Netzwerk ab. Als Node, die irgendwo dieses ganze Netzwerk validiert. Als Einzelner, der ich entweder in Bitcoin bezahlt werde, also sozusagen meine Arbeitskraft, meine Dienstleistungen, meine Produkte sozusagen also gegen Bitcoin in dieses System bringe sozusagen oder in Bitcoin bewerten lasse. Sozusagen jeder einzelne Akteur arbeitet sozusagen in seinem Interesse, aber letztendlich stärkt das dieses ganze Netzwerk. Und das heißt auch, sozusagen, wenn ich meine Dienstleistungen gegen Bitcoin tausche, sozusagen diesen Wert in dieses Netzwerk bringe, oder wenn ich Bitcoin erwerbe und so mein Fiat-Geld in dieses Netzwerk bringe und dadurch auch den Wert von Bitcoin steigere, steigert das auch den Wert, den irgendein unabhängiger Reporter in, keine Ahnung, in irgendeinem diktatorischen System irgendwie als Spende erhält oder als Bezahlung erhält oder eine Kreislaufwirtschaft in Afrika, steigert das auch dort den Wert. Oder das Mining, das sozusagen immer nach günstigen Ressourcen für Strom sucht und damit aber auch zu Dingen führt wie, okay, es lohnt sich in bestimmten afrikanischen Gebieten jetzt irgendwo ein elektrisches Netzwerk aufzubauen, was früher niemand gemacht hätte, weil warum sollte man denen da Strom hinbringen, ja? Aber jetzt gibt es jemand, der hat eigentlich ein Eigeninteresse, aber das bringt dazu, dass sozusagen letztendlich diese Region sich weiterentwickelt. Also einfach durch dieses Dezentrale und durch diesen, ja im Prinzip durch den Code an sich, dass es sozusagen jede, sag ich mal, jede unrechtmäßige Tätigkeit vom gesamten Netzwerk wieder sanktioniert wird. Also wenn ich versuche, durch das Mining irgendwie sowas zu manipulieren, ich muss sozusagen mehr einsetzen, als ich daraus irgendwie erzielen könnte. Oder ich schaffe es gar nicht, so viele Ressourcen aufzubringen, um es überhaupt irgendwie manipulieren zu können. Oder um jetzt zum Beispiel auch eine falsche Transaktion irgendwie oder ein Double Spending irgendwie zu integrieren. Genau, also oder wenn ich jetzt, was weiß ich, den Code abändere, dann lasse ich den aber alleine laufen und eigentlich habe ich dann gar kein Bitcoin mehr, sondern eine Fork und alle anderen sagen halt, ja, nee, das gehen wir aber nicht mit. Das heißt, sozusagen jede unrechtmäßige Handlung wird eigentlich von diesem gesamten Netzwerk abgestraft, sodass dass der Code einen dazu zwingt, sozusagen ehrlich und im Sinne von Bitcoin zu handeln.
Toll. Also ja, ich glaube, dass es trotzdem jetzt noch komplex ist, aber ne, es ist tatsächlich ein wirklich einer der Punkte, den ich daran auch so wirklich schön, ich sage mal, ich finde das so wunderschön, Bitcoin. Und das ist genau einer dieser Punkte, ne? Dass irgendwie alle sich damit gegenseitig unterstützen und das Ganze wächst global. Für jeden ist es irgendwie zugänglich. Jeder kann daran partizipieren und davon am Ende profitieren. So, und das ist, und es wird halt, da ist niemand, der das irgendwie steuert oder ne, noch verändern kann oder manipulieren oder so, sondern das ist einfach da jetzt und wächst und ja, tut sein Ding so, ne?
Genau.
Wie, wenn wir jetzt über Altersvorsorge sprechen, dann erwartet man ja, dass irgendwie das, was ich einzahle, nicht nur irgendwie dann, also mindestens, dass es den Wert erhält, aber eigentlich ja auch, dass schön wäre, wenn es ja einen Wertzuwachs bekommt. Wie ist denn da so deine Prognose? Also das ist ja nochmal jetzt für alle Anfänger, dadurch, dass Bitcoin eben auf 21 Millionen Bitcoin begrenzt ist zu erwarten, dass eben ne, die Nachfrage steigt, das Angebot irgendwann quasi festgelegt ist, und dadurch der Preis immer weiter an Wert gewinnt, sage ich jetzt auch mal bewusst. Wie würdest du das beschreiben und was sind da so deine Prognosen, wie das, also ich will jetzt keine Preisprognosen, sondern mehr so, keine Sorge, ich bin kein Fan von Preisprognosen, aber so, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, warum ist das so eine gute Idee, das als Altersvorsorge zu nutzen?
Ja gut, einmal weil man ja, also gut, ich finde es kann sogar noch eine gute Idee sein, wenn ich schon, sagen wir mal, einigermaßen kurz vor der Rente bin. Ja, dann kann das auch noch mal sowas sein, womit ich es vielleicht noch mal retten kann. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn ich jetzt 2 Jahre davor bin oder so, aber sagen wir mal 5 bis 10 Jahre oder so, wo es mit anderen Produkten ja auch schon wesentlich schwieriger ist. Und ansonsten, glaube ich, ist es halt einmal für die, also Altersvorsorge oder überhaupt bei Wertentwicklungen hast du ja immer dieses normalerweise, sagen wir mal, Zins oder eine Wertsteigerung eben pro Jahr und der riesige Faktor Zeit. Ja. Und wie du ja jetzt auch schon sagst, ist es schon zu erwarten, dass Bitcoin sich immer weiterentwickeln wird. Klar, es ist sehr volatil, also deswegen für ganz kurzfristig ist es natürlich nicht unbedingt Also kann ich mich nicht darauf verlassen. Ich sollte kein Geld anlegen, dass ich in, oder ich sollte es nicht in Bitcoin stecken, wenn ich jetzt irgendwie sage, das ist Geld, was ich in 2 oder in 3 Jahren oder in 4 ganz sicher brauche. Weil da kann es natürlich passieren, dass zu dem Zeitpunkt, ne, der Kurs halt irgendwie gerade nach unten geht, und man dann irgendwie, wenn man es dann realisieren, also diese Verluste dann irgendwie auch realisieren muss. Das ist halt nicht unbedingt, also das ist keine gute Idee. Aber also normalerweise habe ich für die Altersvorsorge ja sozusagen einen langen Zeithorizont. Und es ist einfach zu erwarten, dass Bitcoin sich über lange Zeit weiterhin sehr gut entwickeln wird, eben durch diese Begrenzung auf die 21 Millionen. Ich kann das nicht weiter ausdehnen. Und wir vorhin ja auch besprochen haben, immer, es werden, wird immer mehr Fiat-Geld, immer mehr Dienstleistungen, immer mehr Produkte sozusagen in dieses Bitcoin-System hineingebracht. Also sozusagen diese, also es gibt immer mehr größere Gegenwerte, die durch diese 21 Millionen Bitcoin eben abgedeckt werden. Und ja, gibt ja so quasi so diesen Spruch im Bitcoin Space auch irgendwie dieses Wenn in Doubt, zoom out. Also dieses über kurzfristig ist es eben so, dass der Kurs sich einfach sehr stark entwickelt, sehr stark nach oben oder unten ausschlagen kann. Da braucht man auch, sagen wir mal, gute Nerven oder muss man sich auch, muss man irgendwie auch sich so reinwachsen oder das üben, das auszuhalten, ja, dass der Kurs irgendwie an einem Tag mal 5.000 nach oben geht und dann wieder irgendwie 7.000 nach unten oder so. Aber eben langfristig war es letztendlich halt einfach ein sehr, sehr großer Zuwachs und wird sich das auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vor sich genauso weiter fortsetzen, weil eben immer mehr Werte, immer mehr Geld letztendlich in dieses System auch reinfließt und es nie mehr als die 21 Millionen geben kann, die dem gegenüberstehen.
Ja, ne, also ganz wichtig ist hier keine Finanzberatung, aber das ist das, was man, wenn man sich damit beschäftigt, irgendwann rauszieht als der Gedanke, der quasi sich aufdrängt. So, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Ach so, genau, dieses Zoom out, ne, when in doubt, zoom out. Da habe ich jetzt auch vor kurzem erst eine Folge aufgenommen, wo ich diese ganze Geschichte von Bitcoin mal erzählt habe, wie es entstanden ist. Und nochmal, ne, das ist jetzt gerade, ne, wir nehmen das hier gerade Anfang Januar auf, das Interview. Vor ein paar Tagen ist es 17 Jahre alt geworden, das Netzwerk. Ne? Das ist, habe ich verglichen so mit, ne, der wilden Pubertätsphase gerade. Ist gerade dabei, sich irgendwie tatsächlich, ne, zu einem erwachsenen Geldsystem zu mausern. Und ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich gut auch ein passendes Bild dafür ist. Ne? Also es ist immer noch total jung und es ist aber gerade in so einem Reifungsprozess, wo wir noch nicht wissen, wo es dann, ne, mit 20, 25 steht. Aber es wird erwachsen und von in diesen 17 Jahren sind wir immerhin jetzt bei einer Kursentwicklung von 0 auf in 2025 hatten wir dieses Allzeithoch von 126.000 Dollar. Ja? Also ich meine, mehr Zoom-out geht halt auch einfach nicht. Und ich glaube, da gibt es kein anderes Asset, was irgendwie so einen Weg eben hinlegt. Und ja, man weiß es alles nicht, wie es weitergeht, aber auf jeden Fall, wenn alles so zutrifft, wie wir das verstehen, ja, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Was würdest
Vielleicht
du
noch
jetzt,
ein Punkt dazu
ja?
auch, also warum auch als Altersvorsorge geeignet oder so. Was ich halt auch glaube, ist, durch diese Entwicklung, was es in den letzten Jahren jetzt auch genommen hat und auch durch diese, sag mal, weltweite Akzeptanz, also dadurch, dass große ETFs jetzt aufgelegt wurden, eben, also Bitcoin-ETFs, dass da sozusagen viel institutionelles Geld reinkam, dass immer mehr Staaten irgendwie Überlegungen treffen, das als Reservewährung zu nehmen und so weiter, hat es ja auch diese, ist es halt auch wirklich irgendwie angekommen und akzeptiert und ist dementsprechend auch, also glaube ich, ist einfach diese Gefahr weg, so nach dem Motto, das ist so ein Kindergartenkind, also das ist irgendwas, was wieder weggeht, ja, ein Experiment, das wieder weggeht, was sich irgendwie da so ein paar Nerds ausgedacht haben und das sollte man kein ernsthaftes Geld reinstecken, weil vielleicht gibt es das morgen gar nicht mehr. Dafür hat sich es einfach in den letzten, ja, 3, 4, 5 Jahren so gravierend entwickelt. Oder gab es einfach so viele Veränderungen, wie gesagt, mit den ETFs, mit den Staaten und so, dass es auch, ja, sag mal, aus dem Mainstream betrachtet, an Seriosität so gewonnen hat, dass man es eben für so ein wichtiges Thema wie Altersvorsorge sozusagen nutzen kann.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Das ist, das, wenn erstmal die Wall Street irgendwie sozusagen mehr im Spiel hat, dann ist das schwer vorstellbar, dass das irgendwie nochmal so richtig irgendwie wieder verschwindet. Einen Punkt würde ich gerne nochmal kurz ein bisschen nachfragen. Du hast eben gesagt, wenn man jetzt so noch 5 bis 10 Jahre entfernt ist von der Rente, ist das immer noch vielleicht eine Chance, da eine Versorgungslücke damit zumindest abzumildern? Jetzt ist es ja aber schon so, dass wir doch relativ hohe Preise pro Bitcoin sehen und tendenziell wird das auch nicht mehr viel günstiger. Man weiß es immer nicht, aber so, wie wäre denn da der richtige Weg, um wenn man jetzt sagt, ne, also ich habe ja viele Freundinnen jetzt, die so Anfang, Mitte 50 sind und eben noch so, ne, diese 10 Jahre vor sich haben bis zur Rente ungefähr. Was wäre da dann die Empfehlung? Weil mit einem 50 € monatlichen Sparplan wird es das ja wahrscheinlich nicht so richtig rausreißen, oder wie siehst du das?
Ja, also gut, 50 dann wahrscheinlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass ein Sparplan trotzdem ein guter Weg ist. Also kommt natürlich ein bisschen auch mal auf die persönliche Situation drauf an. Also wenn man jetzt auch, sagen wir mal, vielleicht ein kleines bisschen was irgendwie dann doch auf dem Sparbuch oder wie auch immer beiseite gelegt hat, das vielleicht auch nicht unbedingt auf einen Schlag, aber quasi auch in Tranchen oder so, dann vielleicht jetzt irgendwie möglichst früh zu investieren, ja, möglichst irgendwie, dass es halt eine gewisse Dauer dann irgendwie noch hat. Wie gesagt, ich würde es auch, glaube ich, nie auf einen Schlag machen. Dafür schwanken die Preise einfach auch von Tag zu Tag und von Woche zu Woche und Monat zu Monat so sehr. Also von daher bin ich großer Fan von dann wirklich so diesem, also ich habe einen Dauerauftrag, ich spare einfach kontinuierlich. Aber andererseits, ja, wenn man halt irgendwie sieht, okay, die Zeit läuft sozusagen gegen einen oder auch, was sich durch solche Dinge wie Halving oder so, wird es ja sozusagen immer schwieriger, noch an sozusagen verbliebener Bitcoin ranzukommen und wird dann der Preis dann tatsächlich doch erst eher wieder steigen, doch sozusagen zu gucken, dass man früher als später reinkommt, wie gesagt, nicht unbedingt auf einen Schlag und dann halt wirklich mit einem Sparplan durchgängig sozusagen zu einem Durchschnittspreis das anzusparen.
Ja, okay, sehr gut. Und genau, was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, ist also für sich selber einen Sparplan. Ne? Und das kann ja, ne, eine Familie für sich machen, das kann die Mutter für sich machen, der Vater für sich machen. Und den Gedanken hatte ich gerade, wie ist so deine Einstellung dafür, für die Kinder schon irgendwie auch einen Sparplan anzulegen? Und ja, genau, erstmal die Frage. Ich neige immer dazu, so viele Fragen auf einmal zu stellen.
Ja, klar. Also auch eine gute Sache, weil bei denen ist es ja genauso. Also sie haben halt entsprechend, sagen wir mal, vielleicht eine lange Phase, bis das Geld tatsächlich irgendwie auch gebraucht wird, oder also sozusagen an die Kinder übergeht oder dann irgendwie für Studium, Ausbildung, erste Wohnung, wie auch immer irgendwie benötigt wird. Das ist natürlich auch eine gute Sache.
So ein bisschen wie das Mäusekonto früher, aber irgendwie cooler. Und die zweite Frage, die ich gerade im Kopf hatte, da musst du mal sagen, was du da teilen möchtest, aber ich frage mal ganz gern so, wie ist denn das bei dir jetzt eigentlich? Du hast gesagt, du hast 2 Teenager-Jungs und einen Mann, der dich irgendwie da drauf geschubst hat, weil ihr offensichtlich gemeinsam irgendwie über Finanzen irgendwie und Vorsorgen auch nachdenkt. Magst du da mal so ein bisschen teilen, wie das Thema bei dir in der Familie so dasteht inzwischen?
Gut, es ist so ganz selbstverständlich, ne, irgendwie. Also es ist cool. Ich habe irgendwie jetzt auch gesagt, naja, man hat anscheinend seine Familie genügend geoutspielt, wenn der Große von der ungefragt von der Oma zu Weihnachten eine Bitcoin-Lampe und Bitcoin-Klopapier bekommt.
Okay, cool. Also deine Oma ist involviert.
Genau, nee, es ist, sagen wir mal, halt ein selbstverständliches Thema bei uns in der Familie. Mein Mann ist thematisch nicht unbedingt mit eingestiegen. Also ich meine, letztendlich unterstützt er das, aber das ist so ein bisschen dieses, da, bei uns ist es umgedreht, bei uns ist es mit diesem kümmer du dich. Und genau, bei den Kindern ist es tatsächlich auch so zweigeteilt. Also wie gesagt, einmal ist es so ein selbstverständliches Thema. Den Großen interessiert es mehr. Der ist tatsächlich auch so von Anfang an auch thematisch mit eingestiegen. Der kommt auch mit zu Meetups und so. Und sagen wir mal,
Ah,
ist auch
okay.
noch viel mehr schon so in dieser ganzen Denke. Genau, der Jüngere fragt immer nur, ob das die 50 Euro, die er mal investiert hat, wie viel die jetzt wert sind. Also,
Sehr gut. Ja, also es ist ganz normal. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, es ist ein ganz normales Thema? Ihr guckt dann ab und zu mal auf den Preis und sprecht drüber, ah ja, guck mal, das ist jetzt irgendwie, jetzt ist wieder ein neues All-Time-High oder ah, jetzt ist er doch wieder runtergegangen. Mal sehen, wie weit geht er noch runter? Oder was sind so die Themen? Sprecht ihr auch über die Werte, die damit verbunden sind? Also spielt das tatsächlich auch eine Rolle im Familienleben? Oder inwiefern ist es, außer die Lampe, die jetzt leuchtet?
meinst du jetzt die Werte bei uns? Nee, tatsächlich eigentlich gar nicht. Aber wirklich so dieses, ja, also wie entwickelt sich's? Also mehr wirklich so, wie ist der Kurs? Der Große hat das auch bei sich auf der Uhr. Also das ist dann so, ach, heute wieder so. Ja, also ansonsten ist es halt einfach ein ganz normales Sparvehikel. Und wie gesagt, für den Großen ist es halt auch als mit dem ganzen sozusagen verbundenen Rabbit Hole interessant und dem Austausch eben in der Community.
Cool. Ja, ich hatte jetzt eben, wie gesagt, mir geht's viel, da werde ich auch noch einzelne Folgen dazu machen, zu diesem Wertesystem zum Beispiel, ne? Sowas wie diese Eigenverantwortung, dass man da auch wieder, weil das finde ich so einen wichtigen Punkt, den man eben den Kindern auch gut mitgeben kann und dann, den man an der Stelle eben auch immer wieder in Zusammenhang mit Bitcoin eben so mal in den Raum werfen kann. Aber das macht ihr wahrscheinlich so aktiv noch nicht.
Ja, da, also das ist mehr was ich so wie gesagt, für mich halt so empfinde, ne? Oder dass diesen Weg gegangen bin. Jetzt, wie gesagt, jetzt dem Großen ist auch klar, dass das was mit Eigenverantwortung zu tun hat und so, aber ich glaube, es ist vielleicht auch, wenn man es selbst nicht bedient und nur in der Theorie mitbekommt, dann verankert sich das vielleicht noch nicht so sehr.
Wie groß, glaubst du, ist diese Hürde Eigenverantwortung, das in die Selbstverwahrung zu nehmen, wenn man sich anfängt mit Bitcoin zu beschäftigen? Also glaubst du, das ist so eine große mentale Hürde?
Ja und nein, ich glaube, es ist ja eine Typensache. Also letztendlich habe da neulich auch viel drüber nachgedacht. Also grundsätzlich gleich ist es für viele eine Hürde, dieses, ich habe keine Hotline, die ich anrufen kann, oder ich könnte was falsch machen, wer hilft mir denn da oder so. Also dass das schon für viele eine Hürde sein kann für den Einstieg. Gleichzeitig, was bei mir in letzter Zeit oft so gearbeitet hat, man sagt ja häufig jetzt so in Bitcoiner Kreisen, naja, viele kommen sozusagen, they came for the money, they stayed for the revolution oder so, ja, also dieses, man kommt eigentlich, weil man schnell irgendwie Geld machen will und dann merkt man aber, nach dem Motto, Bitcoin verändert das Geldsystem, verändert die Welt, ja, so eine finanzielle Revolution. Mir kam nämlich der Gedanke, ob die bleiben und so fasziniert sind, also die jetzt nicht nur bleiben im Sinne von Geldanlage, sondern die das so fasziniert, wie uns jetzt, ob die nicht genau wegen dieser Eigenverantwortung eigentlich bleiben. Weil es einem eben diese auch im Leben wieder so ein das einfach eine Stelle ist, wo man Eigenverantwortung auch zurückbekommt, wo man Verantwortung tragen darf, ja, während ja in so vielen Dingen uns es immer weiter abgenommen wird durch Regularien, durch das, wie unser Schulsystem funktioniert, wie unsere Arbeitsgesetze funktioniert und so, kriege ich ja ganz, ganz viel Eigenverantwortung irgendwo abgenommen. Und die hole ich, die bekomme ich bei Bitcoin halt irgendwie, ja, so nebenbei kriege ich die wieder zurück, ja. Also erstmal ist es so nebenbei und vielleicht irgendwie eine Last, bis man dann irgendwie merkt, ah nee, eigentlich ist es, also ist es eben was, wo ich meine Eigenverantwortung wieder ausüben kann.
Ja, super. Und das ist, damit triffst du eigentlich auch genau den Punkt, ne, den ich hier rüberbringen will in dem gesamten Podcast, nämlich zu sagen, das ist eben ein Anstoß, auch all dieses, was du gerade gesagt hast, ne, Schulsystem, Arbeitssystem, Steuersystem und so weiter, irgendwie mal daraufhin irgendwie auch zu hinterfragen, zu sagen, ne, wie frei bin ich denn wirklich noch in diesen Systemen und welchen Grad an Freiheit gibt es mir, wenn ich mich mit Bitcoin beschäftige? Ist das auch so ein Gedanke, der dir dann dabei auch kommt?
Ja, also tatsächlich halt wirklich dieses, dass man viele Systeme halt einfach als gegeben, ja, irgendwie hinnimmt. Das ist so selbstverständlich und dann dadurch eher mal irgendwie anfängt zu hinterfragen, ja.
Ja, spannend. Schön. Du, also da haben wir jetzt noch richtig schön den Bogen am Schluss gemacht. Deswegen erzähl doch noch mal so ein bisschen, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier jetzt immer noch, auch wenn es jetzt schon einige Folgen sind, viele großen Fragezeichen dastehen. Erzähl mal ein bisschen über dein Buch. Was kann man da drin lernen, außer eben, ne, was ich schon angesprochen habe, diese Versorgungslücke, die sehr wichtig ist, sich das anzuschauen. Aber warum sollte man dein Buch
Ja,
lesen?
also mein Buch heißt ja auch Bitcoin für alle, die denken, Bitcoin sei nichts für sie. Also
Super Titel.
tatsächlich an die gerichtet, und das war mir irgendwie ein Anliegen, ein Buch zu schreiben, was möglichst einfach ist, möglichst kurz, und sich an einfach, sagen wir mal, an die richtet. Ich habe es eigentlich so, habe immer so meine Freundinnen im Kopf gehabt, die eben keine Lust haben, sich mit groß mit Finanzen zu beschäftigen, sich groß mit Technik zu beschäftigen und trotzdem irgendwo so einen Gesamteinstieg irgendwie in das Thema Bitcoin und dann vielleicht auch, wenn ich es dann irgendwie verstanden habe und mich mit angefreundet habe und was machen möchte, auch in dieses ganze Thema, wie kaufe ich es, wie verwahre ich es, irgendwie so einen Bogen irgendwie zu schlagen. Und genau, also deswegen war es mir auch irgendwie wichtig, dass es letztendlich ist es sozusagen nicht bei Aprico, beim FAB irgendwie erschienen, sondern ich habe irgendwie geschaut, sondern mir war es wichtig, wirklich so einen Mainstream-Verlag irgendwie auch zu finden, um es auch, sagen wir mal, aus dieser, es gibt ja auch viele Bitcoin-Einsteigerbücher, es gibt viele Bitcoin-Bücher im Bitcoin-Space, aber möglichst so eine andere Zielgruppe damit einfach auch nochmal zu treffen oder zu erschließen und es wirklich mehr, wie wir vorhin gesagt haben, so in dieses, gerade jetzt irgendwie, sagen wir mal, berufstätige Mütter, ja, war so meine Hauptzielgruppe. Letztendlich richtet sich aber nicht nur an Frauen, sondern eben sind an alle, denen es vielleicht es einfach zu viel ist, sich komplett mit Finanzen oder mit Technik auseinanderzusetzen, aber da irgendwie so einen Gesamteinstieg zu bekommen, wirklich von, was ist das eigentlich, wie funktioniert das und dann warum, also immer aufgezeigt mit den Lücken, warum ist es vielleicht eine gute Sache, das irgendwo für Altersvorsorge zu nutzen, und wie mache ich das dann auch?
Und ich kann, wie gesagt, habe ich vorhin schon gleich zu Anfang gesagt, das wirklich empfehlen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon auf meiner Website ist, aber auf jeden Fall werde ich es da jetzt noch einbinden, falls ich es noch nicht habe. Ich glaube, ich habe es aber schon ergänzt. Dann kannst du es darüber auch dir nochmal bestellen. Und es ist hier auf jeden Fall, verlinken wir das auch nochmal in den Shownotes. Also es ist wirklich leicht zu lesen. Auch der Technikteil, der einfach, ne, dazugehört, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigen will. Es ist super verständlich und eben, ne, einfach so, dass man es auch echt so durchlesen und weglesen kann, aber es eben auch dann nochmal an bestimmten Punkten irgendwie vertiefen kann. Also ich finde das wirklich sehr gelungen, muss ich ehrlich mal sagen. Und das ist, kann man nicht von allen sagen. Es gibt so einige Bücher, die mir dann auch echt zu trocken waren, wo ich so angefangen habe und mir dann, oh nö. Und das ja, ist wirklich schön zu lesen.
Schön, danke schön.
Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich am Schluss immer zwei Fragen an meine Gäste und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Auf jeden Fall für meine Familie. Also auch wirklich so rundum. Also sei es jetzt die Familie, aus der ich komme und die, die ich irgendwie gegründet habe. Ja. Schön, ja, dann, dass die alle gesund sind, ist definitiv ein zweites, oder was heißt, also, da habe ich sozusagen leider auch sehr, ja, krasse Erfahrungen machen müssen. Meine Mutter ist sehr früh an Krebs verstorben. Dementsprechend ist man dann einfach sehr, sehr dankbar, wenn sozusagen ansonsten alle gesund sind. Drittes. Auch verbunden mit sozusagen der Familie, dass mir gerade jetzt auch mein Mann die Möglichkeiten gibt oder den Raum gibt, dass ich mich so weiterentwickeln kann oder wir uns auch gemeinsam sozusagen so immer weiterentwickeln und weiter so ein Typ, also so Typen sind, die einfach auch gerne immer weiter lernen und ja, Dinge neu entdecken. Und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass man in einer Beziehung so gemeinsam sich so weiterentwickelt. Das kann, glaube ich, ganz gefährlich sein, wenn nur einer das den Schritt macht und man sich dann irgendwie sozusagen auseinander entwickelt. Genau, dafür bin ich auch sehr dankbar.
Sehr schön. Sag ihm das doch heute nochmal. Das ist immer gut. Finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt und kann ich auch sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Superfamilien da draußen?
Gut, dann kommen wir sozusagen mal wieder auf die Altersvorsorge und auf Bitcoin zurück. Und da würde ich sagen, einfach mal anfangen und sich trauen. Einfach mal machen, so kleinen Zeh ins kalte Wasser strecken und sich an das Thema mal ranwagen und da hinschauen.
Super, sehr wichtig, sehr gut. Nadine, ich danke dir sehr. Es ist so ein trockenes Thema, aber ich glaube, wir haben das wirklich super spannend jetzt auch mal rübergebracht, um einfach die Dimension, was das für eine Auswirkung haben kann und was es für einen Unterschied machen kann, wenn man sich vor allem damit beschäftigt, haben wir, glaube ich, sehr gut rübergebracht, hoffe ich zumindest. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und erstmal alles Gute.
Ja, dir auch. Danke.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.